Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dennis Müller. Er ist Gründer von Synerma. Sie machen individualisierte IT-Lösungen für Digitalisierung von Unternehmen. Was genau erzählt er gerade selber? Er war bei der Gründung erst 21 und haben dann im ersten Jahr vom Bestehen von der Firma können eine Software für Covid-Testings machen und haben insgesamt 1,9 Millionen Covid-Tests abgewickelt. Ich bin gespannt, wie sie an den Auftrag angekommen sind. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Gang jetzt auf www.care4it.ch/mach-dies-ding und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin. Mega cool, bist du da. Hey, ihr macht ganz viel. Erzähl mal, was heisst überhaupt individualisierte IT-Lösungen für Digitalisierung von Unternehmen?
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Zu deiner Frage. Unternehmen haben ja früher ganz von Hand gearbeitet, oftmals mit Papier. Und ja, wenn sie zehnmal mehr Arbeit, also wenn sie zehnmal mehr Aufträge hatten, dann haben sie auch zehnmal mehr Arbeit gehabt. Und irgendwann sind dann verschiedene Softwarelösungen gekommen, wie zum Beispiel Microsoft Excel, wo das extrem vereinfacht hat. Ein Tool wie Excel ist aber sehr generell, das heisst, es ist ein Programm, das jede Firma auf der Welt eigentlich kann brauchen. Und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, wenn man Software hat, wo genau an den Prozess von der eigenen Firma angepasst ist, dass man dann nochmal viel effizienter ist und dass man viele, viele menschliche Schritte, die meistens repetitiv, langweilig und fehleranfällig sind, kann rausnehmen und dann halt viel, viel, viel effizienter arbeiten und schlussendlich mehr Kunden glücklich machen und mehr Geld verdienen. Und so eine eigene Software zu entwickeln, ist aber auch immer recht aufwendig, also es ist halt teurer, wenn man alles von Grund auf programmiert und darum gibt es so ein gewisses gewisse Menge an Auftragsvolumen oder ein Volumen an Prozess, ab dem sich es dann lohnt und ja, sobald das Level erreicht ist, ist es eigentlich das einzige Richtige zum Machen für eine Firma und dort kommen wir ins Spiel. Meistens schauen wir an, wie eine Firma zuerst mit Excel geschafft hat oder mit anderen Standardlösungen und sie haben ein bisschen müssen um das Tool herumschaffen und viele Prozesse waren nicht so angenehm gewesen. Sie haben müssen Daten vom einen System ins andere übertragen von Hand. Ja, und dort kommen dann wir und wir machen meistens so eine Lösung, wo alle anderen IT-Systeme von der Firma anbindet und so als zentrales Dashboard fungiert und halt alle Prozesse schlussendlich oder alle, die es Sinn macht, automatisieren tut.
Das klingt mega spannend. Jetzt gibt es ja so etwas von unterschiedlichen Firmen mit so etwas von unterschiedlichen Prozessen. Kannst du, um es ein bisschen konkreter machen, vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, die wir schon gehabt haben oder die wir vielleicht gerne mal würden machen, wo du sagst, ich glaube, es hilft jemandem, der zulässt, für sein Unternehmen zu überlegen, was das würde überhaupt bedeuten. Kannst du ein bisschen konkreter etwas werden?
Auf jeden Fall, ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein Kunde von uns, der hat Mieterstrom. Die machen verschiedene Nebenkostenabrechnungen für Mietwohnungen. Und dort gibt es ganz viel zum Beachten. Es gibt verschiedene Zähler, die den Strom zählen bei diesen Mietwohnungen und es werden einfach ganz viele Messungen gemacht und früher war das einfach recht ein händischer Prozess gewesen, und mit viel Arbeit verbunden gewesen, um dann schlussendlich für jeden Mieter können die richtige ja, die richtige Rechnung ausweisen und erstellen und nur schon den Einzahlungsschein zu machen, war einfach mit viel, viel Arbeit verbunden. Und dort haben wir zum Beispiel ein Tool dürfen machen, wo all die Messungen automatisch macht, wo Checks automatisch macht, versucht, ja, Fehler zu finden, dann die Rechnungen generiert, automatisch am Mieter verschickt, schaut, ob der Mieter gezahlt hat und ja, so schlussendlich einfach viel, viel Zeit spart und den Mitarbeitenden auch ein bisschen die spannendere Arbeit übrig lässt. Also das, was jedes Mal ein bisschen anders ist und vor allem die Fließbandarbeit dann in den Weg nimmt.
Wie viele Schnittstellen zu echten Menschen braucht es da nachher noch? Also wahrscheinlich haben das voll durchdigitalisiert mit automatischem Bankabgleich oder muss ein Mitarbeiter dann da vielleicht noch keine Ahnung, Zahlungsliste von der Bank aufladen und dann wird das angeschaut? Oder weißt du, wie weit kannst du da gehen oder könnt ihr da schon gehen?
Der Bankabgleich, der ist relativ einfach zum vollautomatisieren. Es kommt ein bisschen auf den Case vom Kunden drauf an. Oftmals kann man vom Banking, also oftmals gibt es noch einen Schritt, wo man vom Banking so ein Scammed-File abladen tut und das dann zum Beispiel bei uns im System aufladen tut. Das ist aber in vielen Fällen gar nicht nötig. In vielen Fällen kann man das auch über so eine API-Schnittstelle lösen, dass es vollautomatisiert ohne einen einzigen Schritt passiert.
Hast du noch ein weiteres Beispiel?
Mhm. Ich kann auch ein simpleres Beispiel nennen. Und zwar sind wir mit dem... Mal überlegen, welches wäre echt spannend... Über das darf ich noch nicht reden. Das ist eins, wo wir da dran sind. Okay. Sonst sind ein paar Leute hässig auf mich. Was ich kann erzählen ist, wir sind zum Beispiel dran mit einem Kunden in der Hotelbranche eine Software am machen, wo für verschiedene Hotels auch wieder die Prozesse von Onboarding von Mitarbeitenden, von Lohnzahlungen und von Schichtplanung und all das Zeugs automatisieren tut. Und dort auch wieder, es gibt ja schon hunderte Schichtplanungssoftware. Es geht dort einfach wieder darum, dass du eine Lösung hast, die nochmal spezifischer ist auf zum Beispiel die Wünsche von einer Hotelbranche oder auch von spezifischen Hotels, dass die Firmen so dann einfach nochmal viel mehr Zeit sparen.
Und ich habe es richtig verstanden, aber man muss jetzt nicht zwingend, wenn man mit euch zusammenarbeitet, alle Systeme anpassen, sondern du probierst eigentlich auch bestehende Systeme zu nutzen und einfach irgendwie zu integrieren oder was verändert sich für mich als euren Kunden in meinem Workflow von der Zukunft? Muss ich nachher ein komplett neues Tool nutzen oder nutze ich weiterhin meine alten, gewohnten Tools und euch es macht im Hintergrund irgendwie die Arbeit?
Wie sieht das aus? Ja, also es kommt eigentlich immer darauf an, wie zufrieden du bist mit den Tools, die du jetzt schon nutzt. Und was es immer wird geben, ist eine zusätzliche Applikation. Das ist das System von uns. Das kann aber nur eine ganz kleine Rolle im Prozess einnehmen oder es kann den gesamten Prozess abdecken. Ich bin aber immer der Überzeugung, hey, wenn eine Standardsoftware gut funktioniert, dann sollte man die unbedingt weiter brauchen. Also man muss nicht das Rad neu erfinden und man sollte dort anfangen, wo der grösste Painpoint ist, wo es wirklich die Leute anschießt, wo es tagtäglich Frustration gibt. Dort sollte man anfangen, das überarbeiten und dann kann man nach und nach schauen, hey, was will man optimieren und was will man einfach ziehen lassen und anbinden. Aber ja, wir können über verschiedene Wege eigentlich mit fast allen Softwarelösungen eine Integration aufbauen, wo dann Daten in beide Richtungen austauscht werden.
Spannend. Wer kommt auf euch zu oder wie entsteht so etwas im Normalfall? Kommt jemand mit einem konkreten Problem und sagt, hey Dennis, der Prozess schießt mich an, wie könntest du das optimieren? Oder kommt jemand und sagt einfach, hey Dennis, ich habe das Gefühl, wir könnten irgendwas optimieren, wie siehst du das? Was ist so normalerweise der Einstieg für die Zusammenarbeit?
Es gibt sicher beides. Also das, was wir wahrscheinlich am häufigsten haben, sind Leute, die schon sehr erfahren sind in ihrer Branche und ein bisschen ein Problem in der ganzen Branche sehen. Also zum Beispiel das Beispiel vorher, das ich mit den Hotels gemacht habe. Dort, die Leute haben so eine Erfahrung dort und sehen, hey, alle haben wahrscheinlich schon alle Tools ausprobiert, die es gibt für Hotels. Und sie sehen einfach, hey, irgendwie nichts nichts ist so wirklich gut und sattelfest in allen Bereichen und kommen dann oftmals mit der eigenen Initiative und haben schon recht ein klares Bild im Kopf, haben einfach selber nicht den IT-Hintergrund, um so etwas umzusetzen. Oder auch schon zum Beispiel ein schwieriger Teil ist auch noch schon zum Leuten interviewen, wo, also wenn wir jetzt selber, also viele von denen überlegen sich auch, zum selber ein Team aufbauen, aber das ist auch schon recht schwierig, weil ja, es gibt halt so viele Bewerber in der IT und es ist wirklich schwierig, die Guten rauszupicken. Und oftmals kommen sie dann zu uns und entweder bauen wir sie oder es gibt auch Cases, wo wir sie dabei ein bisschen unterstützen, das eigene Team aufzubauen.
Du hast mit 21 gegründet.
Ja.
Du bist jetzt 26, also seit 5 Jahren gibt es die Firma. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, mit 21 zu sagen, ich mache mein eigenes Ding, ich will nicht mehr angestellt sein?
Ich habe bei den Jobs, die ich vorher hatte, also ich habe recht früh angefangen zu arbeiten. Ich habe mit 17 habe ich angefangen, in der IT zu arbeiten.
Also ist das eine Lehre oder was heisst anfangen zu arbeiten? Wie arbeitet man mit 17 schon?
Ich habe die Informatik-Mittelschule gemacht.
Okay.
Und das ist so etwas wie ein bisschen eine Mischung aus Gymnasium und Informatiklehre.
Mhm.
Und ich habe dort auf der Seite ein bisschen gefreelanced und das letzte Jahr von dieser Schule ist immer ein einjähriges Praktikum, wo ich bei einer super Firma machen konnte. Und nachher, nach dem Praktikum, habe ich gerade angefangen zu studieren. Ich habe aber Teilzeit studiert. Und das war recht ein entspanntes Studium an der ZHAW in Informatik. Und dort konnte ich nebenan eigentlich immer etwa 80% noch arbeiten.
Und dann gerade nach dem Studium gefunden, jetzt Gründe oder noch während dem Studium?
Ja, es war in der Mitte des Studiums. Und ja, ich habe einfach bei den meisten Jobs, die ich hatte, habe ich einfach immer gedacht, hey, das könnte man irgendwie noch ein bisschen besser machen. Und ich war aber auch nicht in dieser Position, um den Change jetzt reinzubringen. Oder wir haben halt Mittel gefehlt. Oder ja, ich hatte einfach meinen Job gehabt, meine Aufgabe, die ich machen musste. Und es war nicht meine Verantwortung, um die ganze Firma zu optimieren. Das war aber das, was mir Spass gemacht hätte. Und dann habe ich halt gedacht, eben, wenn ich es selber mache, dann darf ich das ausprobieren. Und dann bin ich auch mehr. Stimmt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich habe es immer gern, wenn ich das Gefühl habe, ich bin für meinen eigenen Erfolg verantwortlich. Oder wenn je mehr ich reinstecke, desto mehr kommt raus. Und bei den Anstellungen habe ich oftmals ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, ich kann eigentlich ein bisschen mehr machen oder ich kann ein bisschen weniger machen und es kommt immer ist gleich viel Lohn da am Ende des Monats.
Mhm.
Und ich hätte eigentlich immer gern ein bisschen mehr gemacht. Aber irgendwie ist es auch so, es hat einem incentiviert, zum Optimieren, zum so wenig wie möglich zu machen.
Einfach so viel wie nötig halt.
Genau, und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich hatte eigentlich die Energie und die Lust gehabt, zum alles zu geben. Und ja, schlussendlich habe ich dann gedacht, wenn ich selber etwas mache, dann bringt es auch etwas, zum alles zu geben.
Ist das etwas gewesen, wo du irgendwie schon dein ganzes Leben gehabt hast? Keine Ahnung, sportlich oder in der Schule, dass du irgendwie eigentlich immer fleissig und ehrgeizig warst und hast wollen, eben mehr machen und dafür auch etwas gesehen oder hast du das erst so beim Arbeitsleben gemerkt?
Also ich bin als Kind, es war recht polarisierend gewesen. Ich war immer in gewissen Sachen extrem fleissig und in gewissen Sachen extrem faul gewesen. Und im Arbeitsleben, dort war es auch so gewesen. Ich denke, in meinem Kopf ist halt immer ein bisschen der Gedanke vom Optimieren da. Und das hat halt auch manchmal dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, hey, jetzt, wie optimiere ich das? Und manchmal war halt leider das Faul der beste Weg, um es zu optimieren. Und das habe ich halt auch gemerkt und ich habe es schade gefunden und bringt ja niemandem etwas. Und von dort ist es sicher ein bisschen gekommen. Und ich denke, einen grossen Einfluss hat auch gehabt, das Thema Stoizismus, das ich mit 15, 16 ein bisschen angefangen zu lesen habe, wo ich würde sagen, hat einen riesen Einfluss auf mein Leben gehabt und mich sicher auch ein bisschen fleissiger gemacht hat.
Was ist Stoizismus?
Stoizismus ist Die, ich glaube, es kommt aus dem Griechischen ursprünglich und es ist, ich weiß nicht mal, was der Begriff ist, eine Philosophie, würde ich sagen, mit dem Kerngedanken, dass man das Leben oder alle Sachen im Leben unterteilen sollte in Sachen, wo man einen Einfluss drauf hat und wo man keinen Einfluss drauf hat, dass man sich nicht sollte nerven dran an Sachen, wo man keinen Einfluss hat, zum Beispiel wenn man im Stau steht oder wenn man einen Plattenreifen hat oder wenn man krank wird, dass man einfach daraus lernen kann und das Beste aus der Situation machen, aber nicht sich unnötig daran aufregen. Das Gleiche auch mit anderen Menschen. Manchmal geht man ein Geschäft ein mit jemandem und es kommt nicht so raus, wie man es will, aber dass man trotzdem positiv bleibt und einfach weitermacht. Und etwas, was mir besonders gefällt am Stoizismus, ist, dass man immer sollte über den Tod nachdenken, was ein bisschen ein Tabuthema bei uns ist. Aber mir hilft das extrem, wenn ich denke, hey, ich weiss nicht, ob ich jetzt noch einen Tag, ein Jahr, 10 Jahre oder 50 Jahre lebe. Aber ja, es hilft einfach zum Priorisieren. Oder ich versuche nicht zu denken, hey, ich habe eh noch so viel Zeit, um alles zu machen, was ich will, sondern wenn mir etwas wichtig ist, dann muss ich es jetzt machen.
Mit 15, 16 bist du auf das Thema gestossen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das der durchschnittliche, vielleicht bin ich falsch, aber der durchschnittliche normale 15-, 16-Jährige macht oder interessiert oder denkt, ich schaue jetzt mal, was gibt es überhaupt für Lebensphilosophien. Wie bist du auf das gestossen? Und warum?
Ich glaube, als ich ein bisschen jünger war, hatte ich ein bisschen ein Motivationsproblem gehabt. Und ich glaube schon immer viel darüber nachdenken. Ich habe versucht herauszufinden, was der Sinn vom Leben ist, so die klassische Frage, oder was ich sollte machen, weil im Leben hat man ja so viele Optionen. Also man kann alles machen, man kann sich fokussieren auf eine bestimmte Karriere, man kann sich mehr auf die Familie fokussieren, man kann einen Mix daraus machen, man kann reisen gehen, man kann immer am gleichen Ort bleiben, man kann Unternehmer werden. Und ich habe es immer schwierig gefunden, weil es gibt in dem Sinn nicht eine richtige Antwort. Und ja, mich hat das recht verwirrt und ich habe durch das auch sehr lange nicht gewusst, was machen. Und ich habe gefunden, die Philosophie, die hat mir ein bisschen einen Halt gegeben und eine Anleitung, wie ich sollte leben.
Kannst du noch ein bisschen konkreter sagen, wie dass du denn das jetzt lebst? Oder eben, du hast so gesagt, ja, man denkt über den Tod nach und man sollte den Fokus auf die Sachen haben, die man beeinflussen kann und sich nicht über die anderen Sachen aufregen. Hast du da irgendwie Routine, Ritual oder irgendwas, dass du sagst, hey, du machst dir jeden Tag so lange Gedanken über den Tod? Oder weißt du, wie machst du das?
Ja, also ich habe ein recht routiniertes Leben. Und zu dieser Routine gehört auch eine kurze Zeit am Abend, wo ich reflektieren tue. Ich versuche immer eine Stunde vor dem Schlafen nicht mehr zu arbeiten. Und die Stunde ist dann einfach da, um eben ein bisschen reflektieren, ein bisschen ins Tagebuch schreiben, einen Spaziergang machen, ein bisschen dehnen, ein bisschen Atmungsübungen machen und so weiter. Und ja, dort kommt es oft vor. Also ich kann auch im Notion, den ich brauche, zum all meine Dokumente managen. Dort habe ich auch so eine Seite für meine Abendroutine, wo ich ein paar Fragen habe, die ich mir versuche, jeden Tag zu stellen. Ich muss sagen, es fällt mir schwer, um es jeden Tag zu machen. Sehr oft wird es leider auch ausgelassen. Aber so ist es halt. Besser manchmal als gar nicht.
Definitiv. Hat auch denn so die Arbeit mit dir selber, die du dir vorher gemacht hast, dazu geführt, dass du mit 21 gesagt hast, jetzt mache ich mein Ding, weil es ist ja gleich ein Schritt und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass Leute aus dem Umfeld, gerade wenn es noch so früh ist, nicht alle immer nur supportive sind, sondern vielleicht auch mal Stimmen hörst, die sagen, hey, mach mal zuerst etwas rechts, mach mal zuerst irgendwie eine Karriere, bevor du probierst, irgendwie gerade dich selbstständig zu machen, schliess jetzt mal zuerst dein Studium ab. Was auch immer, hast du mit dem gestruggelt oder ist für dich wie klar gewesen, hey, eben, ich weiss nicht, wie lange ich noch lebe, irgendwie, nichts ist garantiert, ich will es jetzt probieren, also let's do it. Und gerade gestartet, wie bist du an die Situation hergegangen?
Also ich habe wirklich Glück gehabt. Für mich ist es sozusagen eine Null-Risikosituation gewesen, weil, wie gesagt, ich war in der Mitte von dem vierjährigen Studium gewesen. Ich hatte einen Job, habe vorher ein paar Jahre geschafft, ein Geld auf die Seite tun. Und ich habe die besten Eltern, die es noch gibt auf der Welt. Sie waren extrem unterstützend gewesen. Ich habe dann dort auch oft mit ihnen geredet und schlussendlich war das Fazit einfach das gewesen. Ich habe eh noch 2 Jahre, bis das Studium fertig ist. Ich habe in dem Sinn eh keine Lücke in meinem CV. Ich kann einfach sagen, ich habe die ganze Zeit studiert. Und ich habe nicht direkt das Risiko gehabt, dass ich irgendwie obdachlos wird, weil ich hätte einfach zu den Eltern wieder leben können. Ich habe keine Kinder, die ich muss, ernähren muss, und in dem Sinne null Verantwortung, und ich habe es einfach mal probieren, und ich habe gewusst, wenn alles schief geht, wenn ich es ein Jahr lang versuche und keinen einzigen Kunden finde, dann kann ich einfach wieder zurückgehen, einen Job finden, und das war eine spannende Erfahrung gewesen. Und in dem Sinne ist es ist eigentlich nicht eine mutige Entscheidung gewesen, sondern ich habe wirklich das Glück gehabt, dass es keinen Mut gebraucht hat.
Ja, ich glaube, es hat dort viele, oder klar gibt es unterschiedliche Situationen natürlich, aber die Frage ist ja auch dort, auf was konzentriere ich mich. Und ich glaube, es gibt halt schon Leute, die sich zu fest auf die Sachen konzentrieren, die könnten schief laufen, anstatt darauf zu konzentrieren, zu eben sehen, hey, let's try, wie viel Zeit habe ich, wie kann ich es organisieren? Was wäre der worst case und was würde ich dann machen? Ich glaube, Mut braucht es irgendwie immer. Es ist ja mit Vorbereitung, wo dir dann den Schritt einfach gemacht hat, also eben all die Gespräche und dir das mal zu überlegen. Und ich glaube, einfach alle, egal auch wie alt das man ist, wirklich mal überlegen, was ist überhaupt der worst case? Was habe ich für Möglichkeiten? Natürlich, ich habe jetzt auch 2 Kinder, und wenn du natürlich dann mal so Verpflichtungen hast, kommt es darauf an, ja, wie viel Geld habe ich auf der Seite, wie lange könnte ich überhaupt. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, mal Teilzeit starten und im Job auf 80% reduzieren und mal einen Tag in der Woche sein Ding anfangen machen und schauen, wie funktioniert es. Und mal am Abend, mal am Wochenende. Natürlich eben, situationsabhängig, mit Familien auch nicht ganz so einfach, wie wenn man noch jung und flexibel ist. Aber probieren Lösungen zu suchen und dann merkt man, dass es irgendwie Möglichkeiten gibt. Stell mir jetzt gleich noch vor, du bist damals 21 gewesen, mit deinem Studium, und du machst so IT-Software und ist schon im ersten Jahr eben dann können irgendwie eine Covid-Test-Software machen. Hey, wie hast du gestartet? Wie kommst du an Kunden? Bist du nicht belächelt worden von vielen? Hat die alle von Anfang an voll ernst genommen und denkt, hey, der weiss, von wo er redet, wir arbeiten jetzt mit dem zusammen?
Also der Start war wirklich sehr langsam gewesen. Ich habe im Januar gegründet, im 2020, und bis im August ist absolut nichts gelaufen. Also ich habe dort auch noch, wie du vorher erwähnt hast, ich habe auch noch Teilzeit ein bisschen gearbeitet, nebendran. Also ich habe in meinem Job zuerst mal das Pensum reduziert und dann erst Mitte Jahr gekündigt. Und es ist aber wirklich so gewesen, also ich habe klassisch Fehler gemacht, ich habe viel zu viel Zeit verbracht in einer Webseite und mich vorbereitet, anstatt einfach mal ins Wasser zu springen, blöd gesagt. Und durch das ist auch gar nichts gelaufen. Und irgendwann ist dann ein bisschen der Switch gekommen. Ich habe mehr einfach die Leute kontaktiert und mehr, ich weiss nicht, ich habe online Webseiten abgecheckt von Firmen und einfach mal angerufen. Ich habe bei den Leuten, die ich kennt, ein bisschen herumgefragt, hey, kennt ihr irgendjemanden? Und schlussendlich sind dann im August 2 Aufträge gekommen, die bis heute zu unseren Top 5 grössten Kunden zählen. Sind wirklich innerhalb von etwa einer Woche sind die gekommen. Mhm. Das war noch cool gewesen. Und dort war so ein bisschen der Startschuss gewesen. Dann habe ich auch mit den Kollegen, mit denen ich zusammen in die Schule gegangen bin, geschaut, dass sie auch mithelfen können. Und dort ist so ein kleines Team entstanden.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Idee verwirklichen kann. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und bietet dir den bequemsten Weg zu deinem Unternehmen. Alles aus einer Hand, Gründungen ohne Notartermin sowie eine Bestpreisgarantie. Willst auch du deine Idee leben? Dann gang auf www.fasoon.ch. Wenn gründen, dann mit Fasun. So, dass die Arbeit erledigt ist, weil hast du im Fall, wenn wir gerade zwei Aufträge gekommen sind, eigentlich gar nicht so viel Kapazität gehabt, allein zum Beiden.
Genau.
Und nachher aus dem herausgefunden, okay, dann suche ich jetzt wieder eine Lösung. Man könnte ja in dem Moment dann auch einen wieder absagen, weil man sagt, hey, es tut mir leid, es ist gerade ein anderer Auftrag reingekommen und es geht jetzt gar nicht. Wäre auch eine Möglichkeit. Warum hast du denn da gerade gesagt, nein, ich baue jetzt ein Team auf, ich probiere es gerade richtig?
das war wahrscheinlich meine Gier gewesen. Ich hätte Mühe gehabt, zum einen absagen. Oder ich hätte, Gier ist vielleicht das falsche Wort, aber es wäre mir zu schade gewesen. Ich hätte so lange dafür kämpft, um endlich einen Auftrag zu finden. Und ja, ich hätte es, glaube ich, nicht übers Herz gebracht, um den dann doch nicht an.
Kommen wir nachher noch so ein bisschen, wollte ich noch über Zahlen reden, irgendwie, was denn so ein Auftrag in eurem Fall überhaupt heisst. Aber ich glaube, es ist eben auch ganz wichtig, was ich wollte sagen, für alle, die zuhören, am Anfang braucht es eine Vorarbeit häufig. Niemand weiss genau, wie lange das dir geht. Und man macht ganz sicher immer viele Sachen, die nicht nötig wären. Und man sollte dann probieren, sich darauf zu konzentrieren, was hat jetzt wirklich einen Impact. Und das ist im Normalfall wirklich darüber reden, Kaltakquise, Leute anschreiben, Leute anrufen, vorbeigehen. Kommt natürlich immer auf die Dienstleistung drauf an, die ich mache und so weiter. Aber einfach wirklich Kunden gewinnen ist am Anfang wie das Wichtigste an allem. Dort, wo man den Fokus legen sollte. Aber niemand weiss, wenn der erste Kunde kommt. Und ich glaube, dort ist es einfach ganz wichtig, um wirklich merken, hey, wenn man dranbleibt und immer schaut, dass man es besser machen kann, irgendwann passiert es. Und bei dir ist es nachher so gewesen, plötzlich sind beide in der gleichen Woche gekommen. Es ist halt einfach, verlieren tut man nur dann, wenn man aufgeht. Und ja, man kann jetzt sagen, 8 Monate ist nicht lang, wenn du sagst, im Januar gestartet, im August die ersten Kunden. Für die meisten Leute sind 8 Monate lang irgendwie probieren und es kommt nichts. Mega lang. Also wenn man dann da drinnen ist, das fühlt sich brutal lang an. Und hat in der Zwischenzeit aufgegeben und gesagt, okay, es ist nichts für mich, ich kann das nicht, die Leute wollen meine Dienstleistung nicht und so weiter. Und du hast bewiesen, dass dranbleiben einfach das Beste ist, hast dann 2 Aufträge gehabt, 5 Jahre später gibt es euch immer noch, es sind heute irgendwie 12 Leute insgesamt mit, du hast im Vorgespräch gesagt, 7 bis 8 Vollzeitstellen. Und ich meine, das sind einfach 8 Monate arbeiten gewesen, ohne 1 Franken Umsatz, ohne irgendwas, wo du dafür investiert hast.
Also ich habe eine Webseite verkauft. Ich habe 4'000 Franken Umsatz gemacht in den ersten 8 Monaten.
Immerhin. Während dem Studium gar nicht so schlecht, aber trotzdem.
Genau.
Das ist einfach mega wichtig, dort wirklich dranbleiben und den Fokus auf die richtigen Sachen legen. Etwas, was nachher alle falsch machen, da bin ich gespannt, wie es bei dir war, ist in dem Moment, wo sie diesen Auftrag haben, oder gerade die 2, geht die Kundenakquise wieder völlig hinunter, weil man gar keine Zeit mehr hat für das. Und das ist dann ganz viel zu Beginn das Problem. Ich suche Kunden, habe keinen irgendwann, sagt jemand oder eben 2 zu, dann mache ich keine Akquise mehr. Und wenn die Projekte nachher fertig sind, gehe ich wieder ins nächste Loch, weil ich vergessen habe, zwischendrin wieder die Vorarbeit zu leisten. Und nachher bin ich wieder Wochen oder Monate lang am Akquise machen, bis ich das nächste Projekt habe oder den nächsten Auftrag. Und dann geht Kundenakquise wieder hinunter. Und dort ist einfach etwas mega Wichtiges, dass das weiterläuft, dass die Vorbereitung weiterläuft, dass man immer Kunden sucht, auch wenn ich jetzt gerade Aufträge habe, um, wenn die fertig sind, auch die nächsten haben. Wie hast du das gemacht? Ist dir der Fehler auch passiert?
Hey, ich muss sogar sagen, das ist ein Problem, das wir bis heute haben. Mhm. Und zwar, wir haben halt das Glück, dass unser Businessmodell in dem Sinn recht dem Fehler recht verzeiht, im Sinne von Kunden tendieren, um sehr lange mit uns zusammenzuarbeiten. Ich denke, das ist einerseits ein Komponent, dass sie einfach wirklich recht zufrieden sind mit dem, was wir machen. Andererseits ist es auch ein bisschen von der Branche abhängig. Oder die meisten haben es nicht gerade Lust, um jede Woche den IT-Anbieter zu wechseln. Mhm. Aber wir haben eigentlich bis heute nicht wirklich jetzt ein sauberes Akquise-System, wo wir konstant Tag und Tag neue Kunden systematisiert finden, sondern es hat sich eigentlich immer ein bisschen ergeben. Kunden kommen mit mehr und mehr Arbeit auf uns zu. empfehlen uns. Manchmal sprechen die Leute mich oder sonst jemand im Team direkt an. Und durch das haben wir eigentlich bis jetzt immer genug oder eher ein bisschen zu viel Arbeit gehabt. Und für uns, ich würde sagen, der Bottleneck ist wirklich, um die richtigen Leute zu finden, die ins Team passen, die es Freude macht, zum Zusammenarbeiten und wo wir so können wachsen. Und ich weiss, es ist auch das Risiko da, dass die Aufträge aufs Mal fertig sind und wir mit zu wenig Arbeit dastehen. Es ist aber, uns ist es einfach noch nie passiert. Mhm. Und ja, aber ich habe das Risiko immer im Hinterkopf und wir reden auch immer darüber, hey, wir müssten mehr von unserer Zeit und Energie das investieren. Aber dann gleichzeitig, wenn wir ein bisschen das Gefühl haben, wir kommen fast nicht nach mit den Aufträgen, die wir haben, bearbeiten, dann ist halt der Fokus auch irgendwie dort.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man irgendwie den Flaschenhals anschaut oder eben das Bottleneck und dann aber dort den Fokus setzt. Hast du dann bist systematisch laufend auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden?
Also wir haben immer wieder mal neu und sehr oft klappt es aber in der ersten Woche schon nicht. Und es ist auch einfach beim Interview selber, wir machen so viele Interviews mit Leuten und es ist recht ein aufwendiger Prozess und es braucht dann aber auch zum ein bisschen die Leute finden, die zu uns passen. Also ich denke, die Arbeit, die wir machen, braucht eine sehr spezielle Art von Mitarbeitern, die ich finde, oder die ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich konsistent finden kann. Mhm. Aber es gibt immer wieder Leute, wo ich denke, wow, das die sind einfach absolut wahnsinnig. Und ja, ich bin froh, ich denke, unser Team besteht im Moment eigentlich nur aus solchen Leuten, aber ja, noch mehr von denen zu finden, braucht Zeit und dort sind wir noch dran.
Also ich glaube einfach eben dort, da bist du noch dran, die Frage ist ja eben, wo leist du den Fokus her und dass dann, die Problematik ist meistens eben die, dass man in dem, ich sage jetzt mal Tagesgeschäft, so viel Zeit braucht, so viel Energie drinsteckt, dass die Prozess dann zu wenig energieführig ist, um mich wirklich auf die konzentrieren, anstatt dass man wirklich sagt, okay, was ist jetzt eigentlich unser Bottleneck und du musst ja dich dann wie entscheiden, kann ich den Prozess von der neuen Mitarbeitenden Gewinnung systematisieren und halt wirklich meine Zeit rausnehmen aus dem Tagesgeschäft, um das optimieren, um das systematisieren. Das bedeutet im Tagesgeschäft im Moment fehle ich ein bisschen, aber mittelfristig habe ich ja dafür bessere Mitarbeiter, mehr Mitarbeitende reingenommen. Das heisst, es ist positiv. Und dann vielleicht, wenn du das hast und das funktioniert, ist dann der nächste Schritt Kundenakquise, weil dann das Team so gross ist und dort kannst du neue Leute nachholen, dass du auch kannst Kundenakquise machen kannst. Wenn du natürlich willst, wachsen, also dass es irgendwie ein bisschen Wachstum gehört dazu, aber es muss nicht immer maximales Wachstum sein. Aber ich denke, das ist halt häufig irgendwann dann so Problematik, um wirklich überlegen, okay, wo muss ich als Gründer meine Zeit eigentlich investieren? Und das ist einfach sicher etwas, das sich verändert mit dem Wachstum des Unternehmens und wo viele Gründer und Gründerinnen dann daran scheitern. Weil wenn man halt einmal angefangen hat, haben wir alles allein gemacht. Immer. Und dort nachher anfangen, die Verantwortung für Sachen abzugeben und sich plötzlich zu überlegen, was ist eigentlich jetzt mein Job? Auf was müsste ich mich jetzt konzentrieren? Das ist etwas, wo ganz viele halt einfach irgendwo dann, das ist auch nicht schlecht, es muss nicht nur schlecht sein. Also weißt du, ich meine, du hast 12 Mitarbeitende, ist top und es muss auch nicht immer mehr sein. Also ich bin absolut nicht der Meinung, dass jedes Unternehmen immer muss maximales Wachstum haben, wo nur geht, sondern es muss so für dich als Gründer passen, so wie du es gerne hättest und wie du dir dein Leben vorstellst mit allen Aspekten vom Leben, wo Arbeit und Unternehmertum ein Teil davon ist. Aber ich glaube, das ist wirklich häufig, sehr häufig Problematik, dass dann Leute, die eigentlich gerne weiterwachsen wollen, nicht mehr weiterkommen, weil sie nicht bereit sind, ihren Job anzupassen oder das nicht können.
Du hast absolut recht, also ich fühle mich persönlich angegriffen.
Es ist nicht ein Angriff.
Genau, also es ist halt auch so, ich liebe es zum Programmieren und ich liebe es zum technischen Problem lösen und das ist ein bisschen der Grund, wieso ich die ganze Reise mit der Firma gestartet habe. Und es fällt mir definitiv schwer, das ganz abzugeben. Also am Anfang war es noch viel schlimmer gewesen. Dort hatte ich immer das Gefühl, ich mache eh alles besser als die anderen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, wow, die Leute, die wir im Team haben, die sind wahnsinnig und die lösen Probleme zum Teil viel, viel, viel besser und schneller als ich. Und das hat mir dann ein bisschen die Entspannung gegeben, dass ich kann zum Teil jetzt auch ganze Projekte laufen eigentlich ohne, dass ich irgendetwas mache. Hätte ich mir vor 3 Jahren auch nicht vorstellen können. Und also das ist cool und wir gehen in die Richtung. Und wie du sagst, es ist halt ein bisschen das Puzzle, von wir müssen die Kunden, die wir jetzt haben, zufrieden behalten, wir müssen das Team aufbauen und auch neue Kunden finden. Und das muss irgendwie alles in der richtigen Reihenfolge oder auch gleichzeitig passieren. Und dort, das ist so unsere aktuelle Challenge.
Eine Lösung kann ja auch sein, dass du jemanden suchst, der dir da macht. Also, weißt du musst ja nicht alles selber machen, so wie er. Das kann entweder eine andere Firma sein, die sich auf das spezialisiert hat, wo dann du halt einfach zusammen schaffst im Recruiting-Bereich und du sagst, hey, so wie wir IT übernehmen für jemand anderes, lassen wir das Recruiting für jemand anderes oder von jemand anderem machen. Ich meine, mit diesen Schnittstellen, wie oft redest du mit jemandem und so weiter, aber so einen Teil abgeben oder dass du die nächste Person, die du suchst, eigentlich verantwortlich ist für das intern bei euch in Zukunft. Dass nicht nur die IT-Healer suchst in die Firma rein, die das gut können, sondern halt auch auf der anderen Ebene. Das ist halt einfach immer die Frage, die man sich stellen muss. Was wollte ich auch selber machen als Gründer? Was macht mir Spass? Was kann ich gut? Was kann ich nicht? Wo brauche ich Hilfe? Wo brauche ich Leute, die da besser können wie ich? Und ich glaube, die Frage sich zu stellen ist, wem eben. Und hey, man muss nicht weiter wachsen. Also, man kann einfach intern weiter wachsen und ganz klein und langsam und organisch und Optimum sein. Aber sich dort überlegen, wo bräuchte ich denn überhaupt Hilfe und wer könnte da vielleicht besser wie ich, also die Leute gerade suchen.
Ja, ich habe dort vor allem als Marketing gedacht. Also dort bin ich wirklich froh um externe Hilfe und ich bin auch zum Beispiel im Moment mit dem Mario Schmid im Gespräch, der glaube ich auch mal bei dir.
Kaltes Wasser.
Genau, dass er uns dort ein bisschen unter die Arme kann greifen, auf das freue ich mich extrem und ist eben das Gebiet, wo wir noch viel zu wenig erforscht haben. Ich glaube, wenn auch mehr Leute zum Beispiel auf LinkedIn oder sonst wo auch immer sehen, was wir machen und das spannend finden, dann würden sicher auch selber ein bisschen mehr Leute auf uns zukommen. Beim Recruiting selber, dort sehe ich es noch am schwierigsten. Oder dort habe ich vielleicht auch noch wieder das Anfänger-Mindset, dass ich es am besten mache. Wir haben auch schon versucht, mit Recruiter zu arbeiten. Und ich habe einfach immer den Eindruck gehabt, die haben die Bewerber so ausgeschmückt, weil sie halt haben wollen, den Deal abschliessen. Dass einfach, ich habe jetzt nicht so eine angenehme Erfahrung gemacht dort. Und immer das Gefühl gehabt, die Leute, die sich direkt bewerben oder die wir von irgendwo kennen, dort habe ich schlussendlich ein ehrlicheres Bild bekommen, von wie die Leute sind und ob sie ins Team passen.
Es gibt natürlich immer jeder Job gute und schlechte. Und dann ist noch die Frage, wie macht denn überhaupt auch eine Dienstleistung Sinn? Oder in welchem Fall wird was zahlt und macht das denn Sinn? Vielleicht sind es eben auch nur einzelne Bereiche, die du halt abdeckst und sagst, du willst nicht, dass alle Gespräche schon geführt werden, sondern du willst einfach irgendwie Bewerber reinholen oder irgendwie, ich meine, da ist ja der Mario Mikaltaswasser auch Experte dafür, um irgendwie Bewerbungen zu sammeln, oder? Und ab dann machst du den Prozess. Was du dich halt musst fragen, ist, du hast IT studiert. Es gibt Leute, die studieren HR. Warum solltest du es besser können wie die? Ich meine, dass du willst drüber schauen, in dem Stadium, wo wir sind. Logisch, dass du irgendwie in dieser Größe noch möchtest mitreden, wer kommt jetzt und wie sind die und passt der oder passt der nicht. 100% logisch. Aber ich meine, wenn die Firma, vielleicht ist das ja nicht das Ziel, aber sollte die Firma irgendwann einmal 100, 200, 500...
Das ist irgendwie gerade extrem.
Ja, gell, deine Kamera hat umgeschaltet, es kommt wieder. Ja. Wenn deine Firma mal 500 Leute hat, kannst du ja das gar nicht selber machen. Also es geht gar nicht.
Also mit besser machen, das habe ich vielleicht ein bisschen unvorsichtig gesagt. Was ich mehr gemeint habe, ist das Gespür, ob jemand von der Persönlichkeit ins Team passt. Dort habe ich bis jetzt weniger gute Erfahrungen gemacht, wenn ich es delegiert habe. Und recht gute Erfahrungen, wenn es jemand von, nicht mal unbedingt ich selber, aber halt Leute, die schon bei uns im Team sind, die unsere Kultur schon kennen, wenn die das gemacht haben. Aber auch in dem Sinn, ja, also wenn jemand, der Recruiting macht, bei uns schafft, also haben wir übrigens auch jemanden, der das macht im Moment, dann bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Ich habe nur mit der, ich habe gefunden, das ist etwas, was schwierig ist zum extern geben.
Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst, auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur einen Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung. Also ich denke jetzt eben, die definitive Entscheidung und ein Gespräch bei dieser grösse Firma, mindestens ein Gespräch oder vielleicht zwei, drei, gehört dazu, dass du das noch machst, dass das Team machst, hundertprozentig. Die Frage ist ja einfach eben, wie kannst du den Prozess optimieren, dass es für euch möglichst wenig Zeitaufwand ist und ihr den grössten Teil von der Zeit könnt in die anderen Projekte stecken und trotzdem einen Fluss an neue Mitarbeitern oder potenziellen neue Mitarbeitern der laufend kommt. Weil dort ist es genau das gleiche wie mit den Kunden, je nachdem. Und ich meine, ihr seid in einer Branche, wo es, glaube ich, auch noch extrem ist, was Personalmangel angeht, oder? Aber es ist dort ja genau das gleiche Problem, dass du meistens, dann hast du wieder einen Auftrag und dann brauchst du eigentlich unmittelbar wieder Leute und nachher musst du wieder dringend jemanden haben und dann hast du zu wenig und dann musst du wieder suchen und bis du richtig hast und eingeschafft hast und das Projekt musst du trotzdem handeln und nachher suchst du wieder zu wenig und dann, bis wieder das nächste Projekt kommt, weil du dann halt, dann hast du wieder das Projekt fertig und dann geht es gerade wieder auf, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr, also suchst du nicht und nachher bist du immer so an dem, eigentlich immer zu wenig und eigentlich kannst du darum gar nicht weiter wachsen und da ist einfach eben die Frage, wo man sich überlegen muss, hey, was muss ich eigentlich machen, damit ich nicht immer in das Loch hinten wieder runterfalle, ob das mitarbeiterseitig oder ich sage jetzt kundengewinnungsseitig ist, um diesen Prozess zu optimieren. Das ist, glaube ich, einfach sinnvoll. Aber wir sind eigentlich mega abgeschweift. Aber ich hoffe, es war spannend gewesen. Ich möchte nochmals zurückkommen. Du hast gesagt, eben, du hast dann die ersten zwei Aufträge gewonnen in einer Woche. Ist das eine davon die Covid-Testing-Plattform gewesen?
Ja, also indirekt, ja. Es war zuerst mal das Gurten-Festival, für die wir Festival-Software haben können machen. So eine Plattform, die zum Beispiel den Ticketsverkauf abwickelt, wo die interne Planung vom Festival abwickelt, Mitarbeiter einsetzt und so weiter. Und ja, das Gurten-Festival hat dann halt auch kein Festival dürfen führen, voraussichtlich. Also dort war ja im August 2020 gewesen und sie haben voraussichtlich fürs 21 sicher keins dürfen machen. Sie haben dann aber dürfen ein Testcenter leiten, stattdessen, weil wenn man sich das überlegt, gibt es eigentlich viel ähnliche Kompetenzen, die es braucht. Du hast irgendein Gelände, das du musst aufstellen musst, du musst irgendwie ein bisschen Einlasskontrolle machen und das ganze logistische Zeugs. Und sie sind darum recht geeignet gewesen für das. Und wir, die dort schon ihre Softwareentwicklungspartner gewesen sind, haben dann auch dürfen eine kleine Software machen für das eine Testcenter, das sie zuerst geführt haben. Und ja, die Software hat irgendwie allen recht gut gefallen und ist dann auch mehr und mehr verschiedene Locations eingesetzt wurden, vor allem im Kanton Bern und Kanton Solothurn. Und ja, einmal auch im Bundeshaus, das weiss ich noch, dort bin ich auch dort gewesen an dem Tag, das war cool gewesen. Und ja, am Schluss war die Hauptsache dann am Flughafen Zürich gewesen, wo es dann auch sehr, sehr lange noch im Einsatz war.
Und mittlerweile logischerweise nicht mehr?
Genau, hat, glaub, vor etwa zwei Jahren oder so haben wir dort aufgehört.
Mega geil. Vor allem eben halt in so einer frühen Phase. Ich habe vorhin gesagt, ich wollte auf Zahlen eingehen. Und zwar auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt hier gehört haben und gedacht haben, wow, für mein Unternehmen könnte das schon noch spannend sein, mal mit euch zusammenzuarbeiten oder mal mit euch zu reden und zu schauen, macht es Sinn oder nicht. Damit jetzt die Leute, die sich melden, auch qualifiziert sind. Du hast am Anfang einmal so gesagt, ja, es müssen schon Prozesse sein, die gewisse Häufigkeit haben, wo sie gebraucht werden, damit es Sinn macht. Von wie oft redest du da? Wie oft muss etwas gemacht werden, dass es Sinn macht, das zu digitalisieren? Oder?
Ja, ich würde sagen, es sollte ein Prozess sein, wo dich irgendwas mindestens irgendwas zwischen 1'000 und 2'000 Franken im Monat kostet. Also zum Beispiel, wenn du einen Mitarbeiter hast, wo ein, zwei Tage in der Woche nur mit dem beschäftigt ist, oder wenn das ganze Team vielleicht irgendwie 10% verlangsamt, so etwas, dann ab dann fängt es an, Sinn zu machen. Und wenn man jetzt einen Prozess hat, der noch etwas drunter ist, also zum Beispiel etwas, wo vielleicht jemand im Team einen halben Tag in der Woche kostet, also 10%, so um das herum macht es oft Sinn, wenn man sich selber noch so ein Automatisierungs-Low-Code-Tool anschaut. Das gibt da zum Beispiel Zapier, Make oder N8N. Das sind so Tools, die sind recht günstig, kann man runterladen und dann kann man so im UI kann man das seinen Prozess zusammenziehen und dort schon recht viel automatisieren. Also wenn man noch ein bisschen unter dem ist, würde ich so etwas empfehlen und mit dem kommt man meistens schon recht weit und irgendwann merkt man, hey, das langt nicht mehr oder es gibt Prozesse, die nicht abgedeckt werden mit dem oder es ist von Anfang an halt schon ein grösseres Volumen da. Eben so vielleicht 1'500, 2'000 Franken im Monat, wo einem der Prozess kostet, dann macht es Sinn, zum individuell zu gehen.
Und von was, wie läuft das ab, wenn ich jetzt zu euch komme? Also muss ich da von Anfang an irgendwie mal Geld in die Hand nehmen? Oder schaut man das erste Mal an, eine Stunde und bespricht es, ab wann muss ich, kostet mich das etwas? Und ja, mal zuerst das. An wen kostet mich das etwas?
Genau, also wir machen immer zuerst das Gespräch mit den Leuten. Kostet nichts. Und ich oder die Person vom Team, wo den Fall dann anschaut, versucht zuerst mal alles zu verstehen. Oder sich ein Bild von der Situation zu machen. Dort geben wir, wenn möglich, schon so viele Tipps wie möglich, dass die Person, die sich meldet, bei uns auch etwas mitnehmen kann. Bis dorthin kostet alles noch nichts. Und dann, ab dem Punkt können wir eine grobe Einschätzung machen, hey, lohnt sich das überhaupt? Macht das Sinn? Oder weil oftmals ist das Fazit wirklich, hey, ihr seid mit zum Beispiel Excel besser aufgehoben oder mit Zapier und so weiter. Und wenn wir merken, dass es macht Sinn, dann können wir auch mal eine grobe Einschätzung machen, was wäre der Umfang von so einem Projekt, wie viel würde so ein Projekt kosten? Und dann, wenn es von allen Seiten Sinn macht zum Weiterfahren, fahren wir weiter und ab dann kostet es dann etwas. Aber ich sage das immer und ich gebe so einen Startschuss ab. Ab jetzt würde es dann kosten.
Genau. Und von was reden wir da? Also einfach auch, was muss jemand sowieso im Minimum bereit sein, zu investieren, dass er zusammen einen Arbeitsstand kommt? Dass es sich lohnt, auch mal überhaupt die paar Stunden mit euch zu reden und das zu analysieren lassen. Was ist so ein Budget, das sowieso braucht?
Genau, also es einfach mal analysieren lassen, dort muss man eigentlich noch nichts Budget haben, weil wir haben jetzt oft Cases gehabt mit Leuten, wo wir mal geredet haben und dann haben wir ein Jahr oder mehr nichts gehört und dann sind sie gekommen und haben gesagt, jetzt haben wir das Budget. Aber ich denke, um so eine Plattform entwickeln, so eine Software-Plattform, im Moment würde ich schon mit 20, 25'000 Franken aufwärts rechnen. Ich denke, so ab dann macht es Sinn. Und wir sind aber dran, ein Produkt am entwickeln, wo das ein bisschen vereinheitlicht, wo schon mal so ein Starter-Kit ist, wo viele Funktionen, die die Leute fast immer wollen, schon dabei haben, sodass wir dann den Preis für einen MVP noch mal ein bisschen können reduzieren. Das ist aber noch eine neue Arbeit, aber ja, für im Moment, wenn es ganz individuell ist, ab etwa 20'000 Franken.
Okay. Ja, das ist noch machbar. Aber wenn du jetzt sagst, eben die Leute arbeiten nachher langfristig mit euch zusammen, dann nehme ich an, das ist so eine Erstumsetzung und dann nachher gibt es eine Art wie einen Retainer, also dass ich dann irgendwie noch eine monatliche Fee zahle. Oder wie läuft das nachher? ihr baut Software, ich habe die Software, ich nutze die und der Auftrag ist abgeschlossen. Oder warum arbeiten denn die Leute nachher noch längerfristig und so lange mit euch zusammen?
Also ein fixer Retainer gibt es nicht. Grundsätzlich, wenn ich jetzt für dich eine Software würde machen und du bist happy mit der, dann das Einzige, wo du immer müsstest zahlen, wäre einfach das Hosting. Mhm. Aber das ist vergleichsweise recht ein tiefer Betrag. Und wir haben so ein paar Monitoring-Tools, wo wir zum Beispiel automatisch erkennen, wenn es einen Error gibt im System und wo automatisch erkennt, wenn die Webseite oder die Plattform down geht und nicht mehr verfügbar ist. Das kostet ein bisschen, ist aber ganz ein tiefer Betrag. Was meistens das Ganze ausmacht, ist die konstante Weiterentwicklung. Weil wir haben das eigentlich noch nie gehabt, dass jemand etwas entwickeln lassen hat und dann einfach gefunden hat, hey, genau so lasse ich es. Weil wenn man mal so eine Plattform hat, dann hat man die Welt offen und jeder kleinste Prozess, den man in der Firma hat, denkt man dann irgendwann, hey, den könnte man ja auch noch verbessern. Mhm. Und im Normalfall sind das Plattformen, die kontinuierlich wachsen und wo immer Features dazukommen. Und solange die Mitarbeiter repetitive Arbeit haben, ist auch noch etwas da, was zum Wegautomatisieren gibt. Mhm. Und ja, meistens ist die konstante Weiterentwicklung in dem Sinne.
Okay. Mega spannend. Ich möchte auf deine Learnings eingehen in den letzten 5 Jahren. Du bist mit 21 gestartet. Einfach stoisch, wie man so schön sagt. Was sind die grössten Fehler gewesen in diesen 5 Jahren?
Ja, ich würde sagen, sicher das, was wir vorher besprochen haben, mit dem fest im Tagesgeschäft sein. Das ist, ich bin nicht sicher, ob ich es als Fehler sollte bezeichnen. Es ist sicher ein Fehler in Hinsicht auf das Wachstum von der Firma. Also ich denke, wir wären jetzt eine grössere Firma, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, okay, ich delegiere viel strikter und ich will nicht mehr dabei sein bei dem Projekt und mich auf die Sachen fokussieren, wo die Firma zum Wachsen bringen. Gleichzeitig ist aber Wachstum auch nicht das Wichtigste und mir hat es halt wirklich Freude gemacht und macht es immer noch Freude, zum auch technisch mitwirken. Darum, ja, ob es ein Fehler ist oder nicht, kommt darauf an, wie man es betrachtet. Das ist mal eine, dann...
Reden wir schnell nur. Ich glaube, das ist natürlich... Es gibt wie beide Sachen. Also, es kommt mega aufs Stadium von deiner Firma drauf an, meiner Meinung nach, was das Sinn macht. Und wenn du früh startest, dann finde ich es auch richtig und gut, mal alles gemacht zu haben. Mhm. Und da gibt es dann auch, wenn du noch, ich sage jetzt, noch gar keine Firma hast, die stabil läuft, oder irgendwie ein, zwei Mitarbeitende, und man dann das Gefühl hat, ich mache operativ nichts mehr, sondern ich mache jetzt nur noch Strategie und so Sachen. Häufig ist das dann auch falsch, weil in dem Moment braucht es einem noch am anderen Ort. Mhm. Oder? Und das ist dann immer so im Lauf vom Wachstum ein Shift, wo langsam passiert, nicht von sofort auf grad, sondern wo man halt immer mehr überlegt, okay, welche Aufgaben mache ich jetzt neu, was ist jetzt eigentlich neu meine Rolle und was kann ich wie abgeben, delegieren, befähigen, wie man es dann nennen. Also das ist ja normal, dass es am Anfang so ist, weil du hast ja noch gar nichts. Dann ist es natürlich auch noch abhängig, wie bist du finanziert. Oder bist du ein Startup, das externes Funding hat und von Anfang an 100'000 Franken, die es kann in Recruiting und in Team investieren? Oder hast du das, ich sage jetzt, mit eigenem Geld aufgebaut und alles, was du investiert hast, selber investiert? Oder zuerst müssen wir erwirtschaften und wollen erwirtschaften? Das ist auch nochmal ganz eine andere Situation. Also darum, da gibt es auch nicht richtig und falsch. Und am Anfang ist es sicher nicht falsch. Die Frage ist dann eben irgendwann, was sind jetzt die Ziele, woher wollen wir und was muss ich für das ändern? Aber ich finde es extrem wichtig und ich kenne ganz viele also Unternehmer, wo du musst dich schon fragen, was macht dir Spass? Und wenn du zum Beispiel Schreiner bist und du dich als Schreiner selbstständig gemacht hast oder ein Unternehmen gegründet hast, weil du es liebst, selber etwas zusammenzuschreinern, dann wird das tendenziell dazu führen, dass du nie eine riesige Schreinerei hast mit hunderten Mitarbeitenden. Mhm. Aber das ist ja kein Problem. Wichtig ist ja, dass du gerne schaffst jeden Tag und dass es dir Spass macht. Und dann gib auch nicht am Schluss die Jobs ab, die du liebst. Nur für Wachstum. Und nachher hast du zwar ein grosses Unternehmen, das super erfolgreich ist, aber du bist mega unglücklich, verdienst vielleicht viel Geld, aber es macht dir keinen Spass. Ja, was ist dir wichtiger? Also dort finde ich dann halt, ist häufig auch so in dieser Startup-Welt Wachstum über alles. Und Hauptsache Wachstum, Hauptsache viel Geld verdienen, Hauptsache mehr Mitarbeitende. Und am Schluss gibt es Leute, die haben ein super Unternehmen, sind von außen betrachtet extrem erfolgreich, aber todunglücklich, weil sie nichts mehr machen, was ihnen Spass macht für den vermeintlichen Erfolg oder auch für den Erfolg, finde ich auch falsch. Also dort gut überlegen, was machst du gerne und was willst du machen.
Absolut, ja, die Firma sollte ja schlussendlich ein Werkzeug sein, um das eigene Leben erfüllter zu machen. Und manchmal verliert man das Ziel ein bisschen aus dem Auge und macht Sachen, die der Firma helfen, aber am eigenen Leben schadet. Und das sollte es auch nicht sein.
100%. Meine Meinung, ja. Mhm. Gut, nur meine zwei Wörter zu deinem ersten Fehler, den du gesagt hast. Was war der zweite Fehler gewesen?
Sicher, um zu lang mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich von Anfang an ein schlechtes Gefühl hatte. Ich habe oftmals mit Leuten einfach am Anfang gemerkt, okay, hey, wir sind irgendwie nicht ganz gleich gesinnt. Und unsere Philosophie, unsere Arbeitskultur ist nicht ganz gleich und ich denke, es passt nicht. Aber es waren also nette Leute sonst gewesen. Und oftmals, ja, man hat dann eigentlich gemerkt und gesehen, die Red Flags, dass es nicht passt. Aber ich habe dann immer gefunden, hey, vielleicht können wir es noch irgendwie fixen und einfach länger versuchen.
Auf Mitarbeitenden-Ebene oder auf Kunden-Ebene? Oder beides?
Ich habe vor allem an Mitarbeitende gedacht, okay. Es ist aber auch auf Kunden anwendbar. Mhm. Also auch dort gibt es, wir haben definitiv schon Projekte gemacht, wo es grosses Minus gewesen sind, sowohl finanziell als auch für, ja, einfach ein riesen Stress gewesen sind und nicht so erfüllend gewesen sind. Und ja, man nimmt sich halt dann auch immer ein bisschen die Energie, wo man sonst in etwas, was mehr Freude machen könnte stecken. Und was ich gelernt habe, ist, wenn etwas nicht passt, jetzt versuche ich einfach immer einmal klar zu kommunizieren, hey, das und das stimmt nicht für mich, ich bräuchte die und die Änderung. Und einfach so offen und direkt wie möglich zu sagen, auch zuzuhören, was die andere Person vielleicht für eine Änderung von mir bräuchte. Und dann versucht man es noch einmal für eine gewisse Phase und wenn es dann immer noch nicht stimmt, dass man dann wieder getrennte Wege geht. Und früher war es mehr gewesen, hey, vielleicht sage ich es jetzt noch zum sechsten Mal und dann klappt es dann schon irgendwie. Und das hat extrem viel Zeit gekostet. Mhm.
Ja, das ist ja, glaube ich, eine schwierige Situation, gerade wenn du weißt, du bist irgendwo durch auf jeden angewiesen. Mhm. Und gleichzeitig, es ist ja meistens so, dass nicht alles falsch ist oder nicht alles schlecht ist, sondern dass die meisten haben ja irgendwo ihre gute Seite und ihre schlechte Seite. Dann ist immer die Frage, was überwiegt jetzt und mit was kann ich mitgehen, mit was nicht. Also, ich finde das bis heute für mich auch ist das die schwierigste, das ist die schwierigste Situation oder am schwierigsten zu handeln.
Ja. Absolut. Ja, und sind ja alles, weißt du, alles eigentlich nette Menschen und alle geben dir das Beste und machen mit dem, was sie haben, das Beste. Und dann ist es immer, ich finde es immer schwierig, dass man ja, Leute dann muss eben zum Beispiel kündigen und so Sachen.
Sind das zwei grosse Fehler gewesen? Was war der grösste Erfolg gewesen?
Der grösste Erfolg. Ich würde sagen, es ist. Also, wir haben nicht einen rausstechenden grossen Erfolg, sondern es sind wirklich kleine Erfolge, die sich aufeinander stecken, die dann. Ja, wo es dann zu dieser Firma gemacht haben, wo wir heute sind. Wahrscheinlich. Ja, wenn wir jetzt ein Event müsste nennen, wäre es sicher, dass mit dem Testzentrum ist bis heute unser grösster Auftrag gewesen. Und dort haben wir auch etwa 2 Monate eigentlich nonstop durchprogrammiert. Ich glaube, die sind die arbeitsintensivsten 2 Monate von meinem Leben gewesen, um das so schnell hinzubringen. Aber es war auch ein super Erfolgserlebnis gewesen und ich würde, wenn ich jetzt nochmal so eine Chance hätte, genau wieder so machen. Aber ja, seitdem sind wir eigentlich langsam gewachsen. Wir haben viele Sachen verbessert, die nach außen jetzt nicht nach einem riesen Change aussehen, aber wir haben die Kunden mehr diversifiziert, wir haben intern viele Prozesse aufgebaut, definiert, wo einfach unser Arbeitsleben viel strukturierter, entspannter und sicherer macht. Und das sind für mich sozusagen die wahren Erfolge.
Vierst du irgendwie?
Ja, also wir machen noch oft etwas zusammen im Team. Wir haben auch schon so Gaming Nights gehabt, bei uns gamen viele gerne zum Beispiel, was so klassisch ist für die IT. Oder letzte Woche habe ich zu Mittag gekocht für die ganze Firma im Büro, das war auch cool gewesen. Und ja, also ich habe das Gefühl, wir haben recht ein lockeres, eine lockere Atmosphäre miteinander und haben ich höre bei anderen Firmen oft, wie es so wirklich Streit ist zwischen den Leuten und das haben wir zum Glück noch nie gehabt und ich denke, alle haben sich gern.
Cool. Was wären abschließend deine drei grössten Tipps für Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding gestartet haben und so mitten drin stehen, so wie du, oder aber auch Leute, die sich es noch überlegen oder erst gerade so in dieser Startphase sind?
Also mein erster Tipp wäre sicher auf Gesundheit zu schauen. Ich denke insbesondere, wir in der Schweiz haben eigentlich sehr, sehr wenig Risiken im Leben. Abgesehen von Gesundheitsrisiken, das haben wir natürlich auch. Und ja, das ist etwas, wo eben, wenn du körperlich nicht fit bist, dann ist das einzige Problem in deinem Leben und alles andere ist nicht so wichtig. Und darum trotz Unternehmerschaft und Ambition und allem immer ja, genug schlafen, genug Sport machen, gesund essen und ein bisschen nicht überstresst sein. Also trotz dem stressigen Alltag immer zum Beispiel ein bisschen Zeit finden, zum Durchschnaufen, zum ein bisschen spazieren, zum ein bisschen reflektieren, ein bisschen planen. Ich denke, langfristig macht das den grössten Unterschied. Und mehr spezifisch aufs Unternehmertum bezogen. Ich würde sagen, klare Prozesse haben und klar dokumentierte Prozesse haben. Das ist etwas, was wir erst extrem spät herausgefunden haben und anfangen machen haben. Und am Anfang war einfach, hey, die Person weiss, wie man das macht, die dort weiss, wie man das macht. Und dann fällt mal jemand aus und dann niemand weiss, wie es übernehmen. Oder dann hat man eine neue Person im Team und es ist so schwierig, um die onboarden. Und wenn du für alles einen klar geregelten Prozess hast, dann ja, es läuft einfach effizienter, besser und entspannter. Das wäre das Zweite. Und das Dritte wäre, ja, zum immer positiv bleiben. Zum einfach immer die Situation sehen, egal ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Man ist eh da und wenn man eh da ist, kann man die Situation auch geniessen und einfach ab jetzt das Beste daraus machen. Was mir da noch hilft, ist, zum immer so eine Timeline gesehen von der Zeit von meinem Leben. Und alles, was in der Vergangenheit ist, ist eigentlich logisch, aber man kann eh nichts daran ändern. Und alles, was in der Zukunft ist, ich sehe es als eine Art Leiter im Sinn von die Handlung, die ich gerade jetzt in dem Moment mache, beeinflusst, was ich in der Zukunft machen werde. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, morgen werde ich ins Fitness gehen und übermorgen auch, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt ins Fitness gehen. Und das wird dann einen Effekt darauf haben, ob ich morgen eher wird gehen oder nicht, als Beispiel. Und es nimmt recht viel vom Druck weg, wenn ich kann sagen, hey, meine einzige Verantwortung ist, gerade jetzt in dem Moment das Richtige machen. Macht Sinn?
Ja, definitiv, ja. Das ist das Einzige, was du jetzt wirklich in der Hand hast. Ja.
Genau.
Also richtig hast du gemacht, du bist da im Podcast. Also, was willst du?
Genau.
Ja, ich glaube, so ähnlich ist das Gleiche, wie du hast am Anfang gesagt, wegen dem Stoizismus dich nicht über Sachen aufregen, die du nicht kannst beeinflussen kannst. Oder auch, wenn man sich jetzt gerade, manchmal ist man ja in dieser Situation so eingesperrt und so nah dran, dass man sich einfach gerade über alles aufregt. Und dann kann man mindestens probieren, schnell rauszoomen und sich nur mal überlegen, regt mich das in einer Woche noch auf? Und dann vielleicht regt mich das in einem Jahr noch auf? Oder ist das etwas, wo mich irgendwie in 5 Jahren noch, und ich überhaupt noch weiss in 5 Jahren, und wenn nicht, meistens ist es ja schon, dass man merkt, in einer Woche ist mir schon scheißegal, dass man dann auch kann sagen, okay, warum rege ich mich denn überhaupt auf?
Also absolut, bringt, ja.
Ich glaube, das ist immer so, die mal rauszoomen und einerseits rauszoomen und zu schauen, ist es wirklich so wichtig, und andererseits Bewusstsein von das Einzige, was ich kann beeinflussen kann, ist eben genau der Moment, wo ich wirklich kann beeinflussen kann. Ist ja so ganz eine gute, ich glaube so, Gratwanderung und Situation oder so, keine Ahnung. Challenge im Leben.
Genau.
Cool. Hey Dennis, wir sind eigentlich fertig, mega spannende Geschichte, über ganz verschiedene Sachen geredet, um jetzt noch ein bisschen Werbung zu machen. Wo kann sich jemand melden und warum sollte er sich bei dir melden, wenn er mit euch zusammen arbeiten?
Ja, grundsätzlich, wenn du schon eine Firma hast und dort irgendeinen, ja, einen repetitiven Prozess hast, das wäre ein Case. Und ein anderer Case ist natürlich, wenn du eine brennende Idee hast, wo du möchtest in die Welt setzen, wo dir aber selber ein bisschen Zeit oder das technische Know-how fehlt. Das ist eben der eine Case, wo ich noch nicht erzählen darf, den ich aber mega gerne würde, weil es ist gerade ein lokales Startup in Zürich mit einer Business-Idee, wo halt uns in Zürich beeinflussen kann. Du bist ja nicht von...
Ich bin nicht in Zürich.
Okay, Aargau. Von Umgebung, genau. Wo sicher auch bis auf Aargau könnte gehen. Und ja, ebenfalls, falls so ein Case ist, dann reden wir mal und dann finden wir recht schnell aus, ob es Sinn macht zum Zusammenarbeiten und ob man sich gegenseitig kann helfen.
Und wo kann man sich melden am besten?
Man kann mir auf LinkedIn schreiben oder auf der Webseite sind die Call to Actions und Kontaktformulare.
Perfekt. Ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes oder wer sich das Video schaut, unterhalb vom Video. Hey Dennis, merci viel mal. Hast du deine Erfahrungen mit uns geteilt? Ganz viel Erfolg auch weiterhin und dir noch ganz einen schönen Tag.
Vielen Dank, dass ihr am ersten da seid.
Sehr gerne. Und alle, die bis jetzt gehört haben, wenn dich die Folge weitergebracht hat oder wenn du vielleicht einen Unternehmer, Kollege oder Kollegin hast, wo selber Interesse an so einer Dienstleistung oder an dieser Podcast-Folge, dann schick die doch bitte unbedingt weiter, damit der Podcast ebenfalls kann weiter wachsen. Danke vielmals und bis gleich.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.